hatte ich so einen Moment, da bin ich kurz mal erschrocken und dachte, das Jahr ist ja schon wieder fast halb vorbei. Ich habe gerade gelernt, die 8 hinten zu schreiben und nicht die 7. Jetzt muss ich mich schon bald wieder an die 9 gewöhnen. Also, die Zeit zieht dahin. Jetzt sind schon wie viele Jahre seit 1844? Wäre es gut im Kopf rechnen? Also im Herbst dann, ne? Dann werden es 174 Jahre. Ich möchte versuchen, mit euch zwei Fragen heute zu beantworten aus der Bibel. Die erste Frage ist, was heißt es eigentlich zu warten? Und die zweite ist, warum warten wir eigentlich schon so lange? Schlagen wir mal zusammen die Bibel auf, und zwar im Lukas-Evangelium, Lukas 12, Vers 36. Und da können wir einiges lesen, was Jesus uns hinterlassen hat, was es bedeutet zu warten. Das ist unsere erste Frage. Und ihr seid Menschen gleich, die auf ihren Herrn warten, wann irgend er aufbrechen mag von der Hochzeit, damit, wenn er kommt und anklopft, sie ihm sogleich öffnen. Der Punkt Nummer 1 aus diesem Text, den ihr hier entnehmen könnt, ist, dass wir sollen tatsächlich warten. So sagt es Jesus. Seid Menschen gleich, die warten. Oder wir könnten auch sagen, die in einer Erwartungshaltung leben. Wartende Adventisten rechnen mit der Wiederkunft. Egal, was sie tun im Leben, sie behalten immer die Möglichkeit im Auge, Jesus kommt wieder. Es ist für sie eine reale Möglichkeit. Sie wird immer berücksichtigt, ob wir über Dinge auf dieser Erde nachdenken und entscheiden oder auch über unser unsichtbares, unser geistliches Leben. Gerade unsere jungen Leute, wenn sie darüber nachdenken, was soll ich machen im Leben? Ausbildung, Studium? Wo finde ich einen Partner, der zu mir passt oder ich zu ihm? All diese Fragen, wo lebe ich mal, sollen wir beantworten im Hinterkopf mit dem Wissen, wir warten auf etwas. Wir erwarten den kommenden König. Das soll unser Leben prägen. Punkt Nummer 2. Warten heißt wachen. Lesen wir weiter in Vers 37 und 38. Glückselig jene Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachend finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich umgürten und sie sich zu Tisch legen lassen und wird hinzutreten und sie bedienen. Und wenn er in der zweiten und wenn er in der dritten Wache kommt und sie so findet, also wachend, glückselig sind sie. Warten ist mehr, als sich die Zeit zu vertreiben, bis der Herr kommt. Es bedeutet Wachsamkeit, Aufmerksamkeit, Ausschau halten. Nicht nur im strahlenden Sonnenschein, sondern auch in der Finsternis, denn von welcher Zeit spricht der Jesus hier? Erste Wache, zweite Wache, dritte Wache. Ist die Nacht, ist der Nachtwache. Die Nacht war eingeteilt in 12 Stunden, wie bei uns auch. Und dann gab es 4 Wachen. Das heißt, jede Wache hatte 3 Stunden. Es begann um 6 Uhr bis 9 Uhr. Das war die erste Wache. Dann bis Mitternacht war die zweite, von der Jesus hier spricht. Und die dritte von Mitternacht bis 3 Uhr. Und das ist die Zeit, wo die natürliche Müdigkeit am größten ist. Mitternacht bis 3 Uhr. Und gerade in dieser Zeit sagt Jesus, wacht. Also wenn alles in uns das natürliche Bedürfnis ist, zu schlafen, sagt Jesus, wacht. stemmt euch dagegen. Gebt nicht dem natürlichen Drang nach. Das heißt, Adventist zu sein in einer Umgebung, wo alles dunkel ist, wo es mitten in der Nacht ist, bedeutet Selbstverleugnung. Es bedeutet auch Mühe. Denn wir müssen ein Stück gegen unsere eigene Natur gehen. Es wäre viel leichter zu schlafen wie alle. Aber Jesus sagt, wacht. Selbst wenn es in die zweite Wache und in die dritte Wache und mitten in die Nacht hineingeht. Glückselig seid ihr, wenn ihr wach bleibt und der Herr euch so vorfinden wird. Für Punkt 3 gehen wir einen Schritt zurück zu Vers 35. Jesus sagt, eure Lenden seien umgürtet und die Lampen brennend. Dieser Abschnitt gehört auch dazu, denn er beschreibt auch das Warten. Jesus spricht hier von den Menschen und sagt, Adventisten sollen Menschen sein, die haben umgürtete Lenden und sie haben eine brennende Lampe. Das erinnert mich an eine andere Begebenheit, als das Volk Gottes ebenso auf seine Befreiung gewartet hat, wie wir heute auf die Wiederkunft warten. Und das war Israels Auszug aus Ägypten. Für diese Befreiung mussten nämlich die Israeliten auch wachen, denn sie geschah mitten in der Nacht. So wie auch unsere Befreiung symbolisch in der Nacht der Weltgeschichte geschieht, am moralischen Tiefpunkt. Außerdem sollten sie damals in dieser Nacht in jedem Haus ein Passahlamm schlachten und zubereiten. Und Gottes Anweisung lautete in 2. Mose 12, Vers 11, so aber sollt ihr es essen, eure Lenden gegürtet, eure Schuhe an euren Füßen, euren Stab in eurer Hand. Also Gürtel, Schuhe, Stab. Wofür waren all diese Sachen da? Reisefertig. Ja? Alles war dazu da, dass man unterwegs ist. Dass man, wenn das Kommando kommt, man sofort losgehen kann, startklar ist. Bereit für die große Mission ins gelobte Land. Die Frage für uns als Adventisten heute ist, Jesus sagt, eure Lenden sollen umgürtet sein. Die Frage für uns ist, sind wir startklar? Sind wir bereit, jederzeit alles loszulassen, was uns hier lieb und teuer ist, was wir auf dieser Erde besitzen? Wenn der Befehl kommt, loszugehen, denn auch wir haben eine Mission. Geht hin in alle Welt. Oder auch geh zu deinem Nachbarn an der nächsten Tür. Das ist dieselbe Mission. Wenn der Auftrag kommt, sind wir bereit? Haben wir den Stab in den Händen? Innerlich? Oder stehen wir in der Gefahr, es uns hier so gemütlich zu machen? Und so bequem, das eigene Haus, das eigene Auto, schöne Familie, zwei nette Kinder. Dass wenn der Befehl kommt, wir eher sagen, ups, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das passt mir eigentlich jetzt gar nicht. Ich muss ja noch 20 Jahre mein Haus abzahlen. Gürtel und Schuhe haben für uns als erwartende Adventisten noch eine andere Bedeutung. Paulus schreibt in Epheser 6 über die christliche Waffenrüstung, Vers 14 und 15. So steht nun an euren Lenden umgürtet mit Wahrheit. Bekleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und beschut an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Da haben wir es wieder. Missionsbefehl. In biblischen Zeiten war das so, man hat eher lange Gewänder getragen und wenn man aber arbeiten wollte oder mal schnell sich irgendwo hinbewegen, das heißt laufen, dann hat man das lange Gewand hochgebunden mit einem Gürtel. Das heißt, dieses Gegürtetsein an den Lenden sorgte für Bewegungsfreiheit. Und genau das ist hier gemeint. Jesus möchte, dass wir als Adventisten in einer Weise leben, wo wir uns nicht selbst irgendwie fesseln und an etwas binden, was uns die Bewegungsfreiheit rauben würde. Wir sollen jederzeit ganz zur Verfügung stehen für diese große Mission, und wie es eigentlich geht auf dieser Welt, dass Jesus bald wiederkommen kann. Und jeder von uns hat eine Aufgabe dabei zu erfüllen. Geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Das ist der Punkt Nummer 3, wie echtes Warten aussieht. Sei bereit zur Bewegung. Wo immer her, wo immerhin Gott dich ruft oder der Missionsauftrag. Punkt Nummer 4 ist die brennende Lampe. Das ist jetzt der letzte Punkt, über den ich kurz mit euch sprechen möchte, in der Frage, was bedeutet warten? Jesus hat nicht nur gesagt, die Lenden seien umgürtet, sondern auch die Lampen sollen brennen. Wenn wir mitten in der Nacht in Bewegung sein sollen, die Lenden umgürtet, ja, das hochgebunden, damit wir uns schnell bewegen können. Wenn wir uns schnell bewegen wollen in der Nacht, naja, dann ist ein Licht ziemlich praktisch. Ich denke da gerade an die Emmaus-Jünger. Wir erzählen unserem kleinen Joshua immer Geschichten und eine davon denen sind die Emmaus-Jünger. Und die sind mitten in der Nacht schnell nach Jerusalem zurückgelaufen. Aber das war auch eine besondere Situation. Und Ellen White schreibt darüber, dass Jesus bei ihnen war und hat sie behütet, damit ihnen trotz der Dunkelheit nichts passiert. Aber in der Regel brauchen wir, wenn wir uns in der Dunkelheit bewegen, ein Licht. Und genau das gibt Gott uns auch. Eine brennende Lampe. Eure Lampen seien brennend. Wofür steht dieses Licht? Psalm 119, 105. Wer kennt den Text? Psalm 119, Vers 105. Ganz bekannt. Danke dir vielmals, Bernhard. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und dein Licht auf meinem Weg. Also wenn die Lampe brennen soll, dann heißt es eigentlich eine geöffnete Bibel. Ja? Eine Bibel, die studiert wird, die ich in mein Leben aufnehme und in mein Denken. Ich brauche sie Tag für Tag, damit ich in dieser Dunkelheit nicht irgendwo anstoße und stolpere und vielleicht falle. Das ist das brennende Licht. Aber die Bibel sagt uns auch, dass ein ganz bestimmter Teil des Wortes Gottes eine besondere Rolle spielt für die letzte Zeit. Das finden wir in 2. Petrus 1, Vers 19. 2. Petrus 1, Vers 19. Und da sagt der Apostel, so halten wir nun fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort und ihr tut gut daran, darauf zu achten, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Also wenn Jesus davon spricht, dass Adventisten brennende Lampen haben sollen, dann meint er das Wort Gottes, aber im Besonderen meint er das prophetische Wort. Denn gerade dieses Wort ist für die letzte Zeit gegeben, wo Gott vorausgesehen hat, dass es eine Zeit besonderer Dunkelheit sein wird. Studiert die Prophetie, Bücher wie Daniel und Offenbarung. Wenn ihr die Zeitung lest, wenn ihr die Nachrichten schaut im Fernsehen, dann tut es vor dem Hintergrund des prophetischen Wortes. Nicht einfach nur, um Informationen zu bekommen, sondern um zu erkennen, wo befinden wir uns in der Weltgeschichte? Was geschieht gerade? Dass wir uns orientieren können, damit wir eben nicht unvorbereitet sind oder überrascht werden von den Ereignissen der Welt. Dafür hat Gott uns dieses Wort gegeben. Wir sollen anhand der Prophetie sehen und erkennen können, was auf uns zukommt, was vor uns liegt. Wir haben 4 Punkte jetzt behandelt. Was bedeutet es, zu warten? Wir gehen sie nochmal kurz durch. Punkt Nummer 1 war, warten bedeutet, in einer Erwartungshaltung zu leben. Egal, was ich tue, ob ich arbeite, ob ich ein Studium mache, ob ich nachdenke, wie ich mein Leben gestalte, ich lebe in der Erwartung, Christus kommt wieder. Das soll mein Leben prägen. Punkt 2, zu warten heißt zu wachen. Auch gegen mein natürliches Bedürfnis zu schlafen, denn wir befinden uns mitten in der Nacht. Ich brauche eine geistliche Regsamkeit. Auch wenn alle um mich herum was anderes machen. Bereit sein, den Weg auch allein mit Gott zu gehen. Punkt Nummer 3. Adventisten haben gegürtete Lenden, damit sie sich frei bewegen können. Denn wir haben einen Auftrag. Wenn Jesus uns ruft zu einer bestimmten Aufgabe, dann sollen wir bereit sein zu sagen, ja, ja Herr, wir sind startklar, nicht gebunden an Irdisches, an Vergängliches. Und Punkt 4, Adventisten haben brennende Lampen, weil sie das Wort Gottes studieren und besonders die Prophetie, die uns für diese letzte Zeit gegeben ist. Ich möchte euch jetzt eine Frage stellen. Antworte bitte nicht laut, sondern nur jeder für sich in Gedanken. Hier ist die Frage. Auf welche drei Dinge auf der neuen Erde freust du dich besonders? Nachdenken für euch. Jeder hat ja so seine Vorlieben und Vorstellungen. Drei Dinge, auf die du dich besonders freust. Gut. Nun eine zweite, eine persönliche Frage, die auch wieder jeder für sich selbst beantworten soll. Wo in deiner Aufzählung ist Jesus? Vielleicht ist er die Nummer 1, aber vielleicht kommt er auch gar nicht vor. Das ist eine persönliche Frage, wie gesagt, aber auch eine sehr wichtige Frage. Gehen wir in die Offenbarung, Kapitel 19. Vers 7. Hier wird etwas beschrieben, was kurz vor der Wiederkunft im Himmel stattfindet. Es ist eine große Volksmenge. Und sie ruft aus, lasst uns fröhlich sein und frohlocken. Und ihm die Ehre geben. Denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereit gemacht. Warum lese ich diesen Vers? Wisst ihr, bei der Wiederkunft geht es nicht einfach um einen Ortswechsel von einer sündigen Welt in ein perfektes Paradies. Sondern es geht um den Höhepunkt einer wahrhaft unglaublichen Liebesgeschichte. Es geht um die Hochzeit von Christus und seiner Braut, die er teuer erkauft hat. Das sind wir. Er liebt uns mit einer unvergleichlichen Liebe. Aber wenn es nicht die Liebe, meine Liebe zum Bräutigam ist, die Braut ungeduldig auf sein Kommen warten lässt. Warum wollen wir dann überhaupt heiraten? Versteht ihr, was ich meine? Warum warten wir dann überhaupt auf die Wiederkunft? Ja, es gibt ja unterschiedliche Gründe zu heiraten. Manche sagen auch, es ist so schön in der Kirche, es ist so feierlich. Oder, bitte? Genau, man spart Steuern. Es gibt natürlich auch hervorragendes Essen. Und es ist auch schön, alle seine Freunde und die Familie um sich herum zu haben, wenn man heiratet. Wisst ihr, ich muss bekennen, dass ich mich oft dabei ertappe, dass ich die Gaben mehr liebe als den Geber. Wenn ihr versteht, was ich meine. Und dass ich manchmal mich wahrscheinlich im Paradies sehr wohl fühlen könnte und mir lange Zeit gar nicht auffallen würde, wenn Jesus fehlen würde. Versteht ihr, was ich meine? Aber die Frage ist, geht sowas überhaupt? Ich möchte mit euch zu einem Gleichnis gehen, das für uns sehr wichtig ist, als Adventisten. Matthäus 25, die Jungfrau. Und auch wenn wir das doch relativ gut kennen, lasst es uns einmal zusammen lesen. Matthäus 25, ab Vers 1. Dann wird es mit dem Reich der Himmel sein wie mit 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und hinausgingen dem Bräutigam entgegen. Fünf aber von ihnen waren töricht und fünf klug. Denn die Törichten nahmen ihre Lampen und nahmen kein Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Als aber der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei. Siehe, der Bräutigam! Geht hinaus, ihm entgegen! Da standen alle jene Jungfrauen auf und schmückten ihre Lampen. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen. Die Klugen aber antworteten und sagten, nein, damit es nicht etwa für uns und euch nicht ausreiche, geht lieber hin zu den Verkäufern und kauft für euch selbst. Als sie aber hingingen, zu kaufen, kam der Bräutigam. Und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit, und die Tür wurde verschlossen. Später aber kommen auch die übrigen Jungfrauen und sagen, Herr, Herr, öffne uns! Er aber antwortete und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. So wacht nun, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde. Diese Jungfrauen stehen für zwei Gruppen, unter denen, die auf die Wiederkunft des Bräutigams warten. Jesus nennt die eine Gruppe klug und die andere Gruppe töricht. Beide haben viel gemeinsam. Beide besitzen brennende Lampen. Beide gehen dem Bräutigam entgegen. Beide schlafen irgendwann ein. Und beide werden um Mitternacht plötzlich geweckt, stehen auf und schmücken ihre Lampe. Also bis dahin ist alles gleich. Aber jetzt, in diesem kritischen Moment, wird der entscheidende Unterschied zwischen ihnen sichtbar. Das Licht der einen brennt weiter. Das Licht der anderen ist kurz vorm Verlöschen. Warum? Die einen haben Öl in ihrer Lampe mitgenommen, plus im Gefäß. Die anderen hatten das Öl nur in ihrer Lampe. Was heißt das? Selbst wenn wir jetzt keine Ahnung davon hätten, wofür dieses Öl steht, dieser entscheidende Unterschied oder auch das Gefäß, was das symbolisiert, welchen Hinweis gibt uns das Gleichnis selbst, womit dieses Öl und Gefäß zusammenhängen muss? Das Kennen. Der Bräutigam sagt zu ihnen, ich kenne euch nicht. Also das Öl und das Gefäß, was die einen hatten, die anderen nicht, das muss irgendwie zu tun haben mit einer Beziehung. Ist doch interessant, dass der Bräutigam nicht sagt, tut mir leid, ihr seid zu spät, würden wir vielleicht erwarten. Er sagt, ich kenne euch nicht. Also es geht um irgendwie um eine Beziehung. Es geht um Vertrautheit. Um Liebe. Ein Adventist, der ohne Öl im Gefäß auf die Wiederkunft wartet, wartet vergeblich. Denn die Hochzeit des Lammes ist eine Liebesheirat. Es ist die Liebe zu Gott, die uns die Tür öffnet. Für die Hochzeit oder auch verschließt, wenn sie fehlt. Beide Gruppen von Adventisten haben brennende Lampen. Und die Lampe, das haben wir ja schon gelesen in Psalm 119, Vers 105. Die Lampe ist das Wort Gottes. Das heißt, beide Gruppen kennen die Bibel. Sie kennen die Glaubenslehren und sie können sie im besten Fall auch belegen oder geben vielleicht sogar Bibelstunden, was ich jedem empfehlen kann. Das Beste, um es selber zu verinnerlichen und noch besser zu verstehen. Aber nicht alle Adventisten, die auf die Wiederkunft warten, haben auch Öl im Gefäß. Und jetzt wollen wir uns diesen Unterschied etwas deutlicher anschauen, vor dem biblischen Hintergrund. Das ist für uns ganz entscheidend wichtig. Denn dieses Gleichnis handelt von uns. Und niemand von uns möchte Oder sagen wir es so, jeder möchte zu denen gehören, die mit hineingehen dürfen und diese wunderbare Hochzeit mitfeiern. Was bedeutet Öl? Ja, weil wir alle Adventisten mit brennenden Lampen sind, kann ich jetzt wahrscheinlich fragen, was bedeutet Öl? Was würdet ihr sagen? Es gibt oft mehrere richtige Antworten. Vielleicht habt ihr auch einen Bibelvers im Hinterkopf, der das zeigt. Bitte, Monika. Der Heilige Geist, sagst du, absolut richtig. Wo finden wir das? Also zum Beispiel, müsst ihr jetzt nicht mit aufschlagen, aber 1. Samuel 16, 13, Samuel, der salbt den David, da steht, da nahm Samuel das Ölhorn und salbte ihn inmitten seiner Brüder. Und was passiert dann im nächsten Moment? Er gießt das Öl über seinen Kopf und der Geist des Herrn geriet über David von diesem Tag an und darüber hinaus. Also das Öl ist ein Symbol für die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Jesaja 61, 1, da ist von dem Messias die Rede. Und da heißt es, der Geist des Herrn, Herrn ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Der Geist ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Wieder das Salböl, ein Symbol für den Heiligen Geist. Und in Apostelgeschichte 10, 38 wird genau das bestätigt. Da heißt es, Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit Heiligem Geist und mit Kraft gesalbt hat. Die Salbung, das Öl, denn es wurde mit Öl gesalbt, ist ein Symbol für den Geist. Gut, was bedeutet das Gefäß? Was denkt ihr? Beziehungsweise natürlich will ich nicht eure Gedanken hören, sondern die biblische Begründung dafür. 2. Timotheus 2, Vers 20 und 21. Das ist ein Text, der das schön erklärt. 2. Timotheus 2, Vers 20 und 21. Da sagt Paulus, er spricht über die Gemeinde und benutzt ein Bild. Er sagt, die Gemeinde ist wie ein Haushalt. In einem großen Haus aber sind nicht allein goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene, und die einen zur Ehre, die anderen aber zur Unehre. Wenn nun jemand sich von diesen reinigt, wird er ein Gefäß zur Ehre sein. Nun, wovon spricht Paulus, wenn er sagt, die Gemeinde ist wie ein großes Haus und da sind viele Gefäße aus unterschiedlichen Materialien? Das sind Menschen, absolut. Das Gefäß ist der Mensch selbst. Gut, auch die Frau wird zum Beispiel mal in der Ehe als Gefäß bezeichnet, das schwächere Gefäß. Also jetzt nur als ja. Genau. Ja, danke schön. Genau. So, jetzt fügen wir diese zwei Dinge zusammen. Das Öl ist der Heilige Geist, das Gefäß ist der Mensch. Wofür steht jetzt das mit Öl gefüllte Gefäß? Ganz simpel, oder? Ein Mensch gefüllt mit Heiligem Geist. Das ist der entscheidende Unterschied zwischen den klugen und den törichten Adventisten, also den Wartenden. Die einen haben, oder beide haben das. Da ist das Öl drin. Es leuchtet. Sie verstehen die biblischen Wahrheiten. Sie können sie auch anderen weitergeben. Sie können darüber predigen oder eine Bibelstunde halten oder es einfach nur den Nachbarn erklären. Sie verstehen, ihre Lampe leuchten zu lassen. Und da haben wir als Adventisten eine Stärke in unserer Bibelkenntnis. Aber der Herr sagt uns, das kann dich nicht allein retten. Wenn dieses Öl, der Heilige Geist, der hier zwischen den Zeilen webt und lebt, wenn dieses Öl nicht in dein Gefäß gelangt, in dein Herz, nicht nur am Kopf, kannst du nicht teilhaben an der Hochzeit. Denn dann fehlt dir das Allerwichtigste für eine Heirat, nämlich die Liebe zu Gott, die sich zeigt in der Liebe zum Mitmenschen. Wisst ihr, was mir zu denken gibt, ist, dass Jesus unsere Gemeinde beschreibt als eine Gemeinde, wo er anklopfen muss, in Laodicea. Das betrifft natürlich nicht jeden Einzelnen, allein Gott kann das Herz sehen. Ja? Es gibt nicht nur laue Adventisten, Gott sei Dank. Jeder möge sich selbst prüfen, aber wenn er die Gemeinde doch so beschreibt, dass er an der Tür steht und anklopft, dann heißt es, dass diese Gemeinde zwar viel weiß und viel verstanden hat und viele prophetische Deutung hat, richtige Deutung, aber die entscheidende Beziehung, Liebesbeziehung zwischen dem Menschen und Christus, daran fehlt es. Jetzt können wir schon ein bisschen vielleicht ahnen, was mit der zweiten Frage zusammenhängt. Warum ist es denn noch zur Hochzeit nicht gekommen? Vielleicht, weil Jesus Mitleid hat mit uns und uns nicht verlieren möchte? Römer 8. Da schreibt Paulus über die Gemeinschaft, die durch den Heiligen Geist entsteht. Die Gemeinschaft mit Gott. Römer 8, Vers 8. Er sagt, die aber, die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Das sind die törichten Jungfrauen. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wenn das Öl wirklich im Gefäß ist. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Wenn das Öl nicht im Gefäß ist, gehören wir nicht zu Christus. Und dann muss Christus an der Tür die Worte sprechen, ich kenne dich nicht. Vers 12. So sind wir nun Brüder nicht dem Fleisch Schuldner, um nach dem Fleisch zu leben. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, das alte Leben tötet, durch den Geist, das kann nur Gott tun, so werdet ihr leben, sagt Paulus. Vers 14, denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden oder getrieben werden, die sind Kinder Gottes, Söhne Gottes. Der Geist Christi, das Öl im Gefäß, macht den Unterschied, ob ich ein fleischliches Leben führe oder ein geistliches Leben. Ob ich zu den törichten Jungfrauen gehöre oder zu den klugen. Ihr Lieben, möchten wir nicht alle dieses geisterfüllte Leben führen? Wünschen wir uns das nicht, dass unsere Nachfolge sich nicht erschöpft in einer Liste von Formalitäten, sondern wirklich eine innige Beziehung ist, eine Liebesbeziehung. Wenn wir uns das wünschen, dann sagt uns Gottes Wort hier, was wir brauchen. Wir brauchen den Heiligen Geist. Und darum ist unser Vorrecht, darum zu beten, Tag für Tag. Und dann dürfen wir auch dieses Leben in der Fülle Tag für Tag immer mehr erleben. Noch ein Detail dazu. Wir haben gerade gelesen, Römer 8, 14, so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Und hier zeigt uns Paulus ein wichtiges Detail, was es bedeutet, mit dem Heiligen Geist erfüllt zu sein, Öl im Gefäß zu haben. Wenn wir um den Heiligen Geist bitten, dann geht das nur, dann wird Gott diese Bitte nur erfüllen, wenn wir bereit sind, uns leiten zu lassen. Versteht ihr? Die durch den Geist geleitet werden. Das ist mehr als gefüllt werden. Heutzutage gibt es viele Menschen und auch viele Bewegungen der Christenheit, die von sich in Anspruch nehmen. Ja, wir sind erfüllt vom Heiligen Geist. Aber die Bibel nennt noch etwas mehr hier. Sie sagt, die Leitung durch den Heiligen Geist. Und das bedeutet Unterordnung. Das bedeutet, ich bin bereit, das Steuer meines Lebens in die Hand Gottes zu geben. Ich möchte den Gedanken aufgreifen und jetzt nochmal zu dieser Frage kommen, warum warten wir so lange? Wir haben uns jetzt Gedanken gemacht, was bedeutet es eigentlich zu warten? Wir haben die vier Punkte uns herausgearbeitet. Ich kann sie noch einmal kurz wiederholen. Dass wir in einer Erwartungshaltung leben, dass wir wachen, auch in der Nacht, dass wir bewegungsbereit sind und dass wir das Wort Gottes als Lampe haben, besonders die Prophetie. Wir haben jetzt auch gesehen, dass es nicht reicht, dass diese Lampe nur in unserer Hand ist. Dieses Öl, das Licht, muss in unser eigenes Herz. Und diese Lebensgemeinschaft mit Christus durch den Heiligen Geist, die ist entscheidend. Die ist unverzichtbar. Jetzt wollen wir uns der Frage noch zuwenden, warum warten wir denn schon 174 Jahre? Ist wichtig zu verstehen, oder? Könnte sehr, sehr wichtig sein für uns als Adventisten. Wisst ihr denn, ich möchte nicht nochmal 170 Jahre warten. Und ich bete, dass ich nicht ein weiterer Grund bin, warum Christus wartet. Das passiert leider schnell. Aber wir dürfen es Gott vorlegen. Warum warten wir? Und ich möchte mal eine Frage stellen. Könnte es sein, dass wir seit 170 Jahren auf Gott wartet und tatsächlich wartet Gott seit 170 Jahren auf uns? Nur mal so zum Nachdenken. Gehen wir in den Jakobusbrief. Sagt die Bibel etwas über das Warten Gottes? Jakobus 5, Vers 7 und 8. Habt nur Geduld, Brüder, bis zur Ankunft des Herrn. Siehe, der Ackerbauer wartet auf die köstliche Frucht der Erde und hat Geduld ihretwegen, bis sie den Früh- und den Spätregen empfängt. Habt auch ihr Geduld, befestigt eure Herzen, denn die Ankunft des Herrn ist nahe gekommen. Das sind, glaube ich, zwei ganz wichtige Verse für Adventisten in dieser Zeit. Denn da geht es sehr um die Ankunft, um die Geduld und um das Warten. Aber ist euch was aufgefallen? Wer wartet hier? Es sind eigentlich zwei, oder? Zwei Parteien. Und das ist interessant, wie der Jakobus das hier formuliert. Da ist für mich fast so ein bisschen Ironie hinter. Denn er spricht zur Gemeinde und sagt, habt Geduld, wartet, wartet auf die Wiederkunft des Herrn. Ja? Es geht nicht so schnell, wie ihr es euch wünscht. Habt Geduld. Und dann macht er einen Vergleich, sagt es wie ein Bauer. Er sät aus und dann keimt es auf und es wächst und er wartet. Ja, worauf wartet er? Worauf wartet er? Er hat Geduld wegen der köstlichen Frucht. Und worauf wartet er? Was sagt der Text? Regen. Ihr habt es heute gehört, ja? Regen, ohne Regen wächst nichts. Und zwar auf den Frühregen und auf den Spätregen. Und wofür ist der Regen ein Symbol? Für den Heiligen Geist. Für den Heiligen Geist. Gott wartet, dass das Korn, und das sind wir, diese Körner, die wachsen und Frucht bringen. Gott wartet, dass das Korn den Regen empfängt. Mit anderen Worten, dass wir als Adventisten den Heiligen Geist empfangen. Und zwar Frühregen und Spätregen. Und wenn das nicht geschieht, wird die Frucht nicht reif. Aber wenn der Regen fällt, reift die Frucht und was passiert dann? Naja, ganz offensichtlich, dann wird geerntet. Denn das ist der ganze Sinn des Aussehens. Der Bauer wartet auf die Frucht. Er kann vielleicht auch das Stroh verwerten, aber er will die Frucht. Also wartet er. Wenn er zu früh ernten würde, dann hätte er kaum etwas für seine Scheune, keine Vorräte und nichts. Er wartet, bis die Reife da ist. Und das zeigt die Geduld Gottes und die Langmut. Er wartet auf die Frucht. Und die Frucht kommt, wenn wir den Heiligen Geist empfangen. Der Geist bringt die Frucht zum Reifen. Und jetzt sagt er, habt auch ihr Geduld, befestigt eure Herzen, denn die Ankunft des Herrn ist nahe gekommen. Also wir sollen Geduld haben, auf Gott zu warten, aber Gott ist eigentlich derjenige, der die Geduld hat, denn er wartet auf die Frucht. Er wartet darauf, dass der Heilige Geist empfangen wird. Versteht ihr? Eigentlich wartet Gott auf uns. Er ist derjenige, der die Geduld hat. Mit uns. Gehen wir zu Markus 4. Vers 26 bis 29. Jesus sagt hier, mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch den Samen auf das Land wirft und schläft und aufsteht Nacht und Tag und der Same sprießt hervor und wächst, er weiß selbst nicht wie. Die Erde bringt von selbst Frucht hervor, zuerst Gras, dann eine Ähre, dann vollen Weizen in der Ähre. Wenn aber die Frucht es zulässt, so schickt er sogleich die Sichel, denn die Ernte ist da. Was sagt dieses Gleichnis über den Zeitpunkt der Wiederkunft? Frucht, ausgesät, wächst von einem Stadium zum nächsten und irgendwann kommt die Sichel. Wofür steht die Sichel? Die Ernte. Und Ernte steht für, symbolisch für die Wiederkunft. Ja, das haben wir in der Offenbarung 14, Vers 14 und 15, brauchen wir jetzt nicht aufzuschlagen, da sitzt Christus auf der Wolke und dann heißt es, die Ernte der Erde ist reif geworden, schick deine Sichel und ernte und dann wird sie abgeerntet. Symbol für die Wiederkunft. Wann geschieht die Ernte? Vers 29. Was steht im Text? Du hast recht. Wenn die Frucht, also bei mir ist die Elberfelder Übersetzung, vielleicht ist es bei euch etwas anders formuliert, wenn die Frucht es zulässt. Weiß nicht, habt ihr schon mal in so einen unreifen Apfel gebissen oder unreife Trauben. Wir hatten bei uns zu Hause so ein, wo ich aufgewachsen bin als Kind, hatten wir so einen Weinstock, aber der hat nur so mini Trauben hervorgebracht, aber wenn sie reif waren, waren sie gut, aber davor absolut sauer. Also das macht keinen Spaß. Aber eine reife Frucht, die so richtig schön süß und aromatisch ist, und voll von Vitaminen, wo einem der Saft hier so runterläuft, wenn man reinbeißt. Das ist ein Genuss. Und so ist es auch bei Gott in den geistlichen Früchten. Er sucht die Reife. Das ist der Genuss. Für uns und für ihn. Wenn die Frucht es zulässt, dann schickt er sogleich die Sichel. Also die Verzögerung liegt nicht bei Gott. Wenn es die Frucht zulassen würde, würde er sofort kommen, wiederkommen. Denn er wartet auf die Ernte. Er wartet auf die Frucht. Das ist der ganze Sinn des Erlösungsplanes. Frucht, geistliche Frucht. Sein eigenes Bild wiederzuerkennen im Menschen. Darauf wartet er. Galater 5 beschreibt uns diese Frucht. Es ist die Frucht des Geistes. Liebe, Freude, Frieden, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Jesus wartet darauf, dass unter uns Adventisten Liebe, Freude und Friede wachsen und all diese anderen Früchte, die der Heilige Geist bewirkt. Und er kann erst kommen, wenn die Frucht es zulässt. Sonst würde er unser Seelenheil gefährden. 2. Petrus 3, Vers 9 sagt, der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Und das sagt Petrus im Zusammenhang mit der Wiederkunft. Also was sagt er damit? Er sagt, wenn Christus nicht warten würde, dann wären einige von euch noch nicht zur Buße gekommen und würden verloren gehen. Das ist das, was der Text eigentlich sagt. Aber weil Jesus das nicht möchte, weil er für jeden von uns einen unendlichen Preis bezahlt hat und jeden von uns dabei haben möchte bei der Hochzeit des Lammes, deswegen wartet er bis heute, seit 174 Jahren. Es soll uns Mut machen. Es soll uns zeigen, wie wertvoll wir Gott sind. Aber es soll uns auch aufwecken, ihn nicht länger unnötig warten zu lassen. Denn der Tag wird kommen und muss kommen, wo das Warten ein Ende hat. Heute ist der Tag des Heils, wenn ihr seine Stimme hört. Verhärtet euer Herz nicht, sondern übergebt es ganz dem Herrn. Ich möchte zum Schluss noch einmal lesen aus Offenbarung 3, diese Botschaft, die Jesus an uns richtet, wo er sagt, sei nun eifrig und tu Buße. Sei eifrig. Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich, und in Klammern können wir sagen, immer noch steht es an der Tür. Zu dem werde ich immer noch hineingehen. Die Gnadentür ist noch offen. Und mit ihm essen und er mit mir. Was passiert, wenn diese Gemeinschaft entsteht mit Christus? Und ich sage, Herr, du hast mir bewusst gemacht, es gab Dinge in meinem Leben, es gab vielleicht Sünden, Unglauben. Das hat diese Gemeinschaft bisher verhindert, diese enge Gemeinschaft. Aber ich möchte jetzt all das dir zu Füßen legen. Komm in mein Herz. Was passiert, wenn wir in Gemeinschaft mit Christus kommen? Jesus sagt, wer in mir bleibt und ich in ihm, enge Gemeinschaft, der bringt viel Frucht. Wenn die Frucht es zulässt, dann sendet er sogleich die Sichel aus. Ihr Lieben, ich wünsche uns von ganzem Herzen, dass wir zu den klugen Jungfrauen gehören. Dass wir verstehen, all das, was wir wissen und was der Herr uns wirklich offenbart hat, dieser Gemeinde als ein großes Vorrecht, es soll in unser Herz, es soll dazu führen, dass eine innige Gemeinschaft mit Christus entsteht, durch den Heiligen Geist. Wenn das da ist, dann kann es gar nicht anders sein, als dass Frucht wächst. Sie wird wachsen, darüber brauchen wir uns dann keine Sorgen zu machen. Und sie wird auch zur Reife kommen. Und wenn das geschieht, dann wird der Herr sogleich kommen. Und dann wird endlich der Zeitpunkt kommen, möge der Herr es schenken, von dem wir gelesen haben, Offenbarung 19, wo im Himmel gerufen wird, Halleluja! Denn der Herr Gott, der Allmächtige, hat die Königsherrschaft angetreten. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist endlich gekommen und seine Frau hat sich bereit gemacht. Amen. Wir wollen beten. Unser lieber Herr, unser König, auf den wir warten. Danke für dein kostbares Wort. Wir haben so eine wunderschöne Hoffnung, Herr, dich doch bald sehen zu können in deiner Herrlichkeit in den Wolken des Himmels. Aber Herr, du weißt besser als wir, dass wir dazu auch eine Vorbereitung brauchen. Und die besteht darin, dass wir Tag für Tag die Gemeinschaft mit dir suchen. Dass du in unserem Herzen wohnst. Dass dieses Öl nicht nur eine Lampe ist, nicht nur eine Theorie, sondern etwas, das ein Teil unseres Lebens ist. Das Zentrum, das das Öl im Gefäß ist. Herr, wir bitten dich, dass du uns das schenkst. Ich bitte dich auch für uns um die Augensalbe, damit wir erkennen, Herr, wo wir stehen, ob wir zu den törichten oder klugen Jungfrauen gehören. Und wir wollen dir von ganzem Herzen danken, dass du bis jetzt in Langmut gewartet hast, damit jeder von uns zur Buße finden kann, damit wir uns zu dir kehren von ganzem Herzen und bei dir Vergebung finden und Leben in Fülle, das, was wir uns eigentlich zutiefst wünschen. Schenk uns das, Herr, wir danken dir für all deine Güte und Gnade. Mögest du bald kommen, Herr, und mögest du deine Braut bereit finden, gekleidet in die wunderbare, glänzende, reine Leinwand deiner eigenen Gerechtigkeit. Dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Amen.